Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. Ja, was war denn letzte Woche geschehen? Wieso stand die Finanzwelt kurz vor dem Abgrund? Am Mittwoch, den 28. September 2022, in Retrospektive ein historischer Tag, gab die Bank of England völlig überraschend bekannt, dass das Finanzsystem vor einem erheblichen Risiko stehe. Daher müsse sie nun eingreifen und tat dies gleich beherzt, indem sie verkündete, langjährige britische Staatsanleihen von 20 Jahren und länger, sogenannte Gilts oder Chilts, G-I-L-T-S, zu kaufen in einem Volumen von 65 Milliarden Pfund, um den Kollaps des Systems zu verhindern. Der O-Ton der Notenbanken war, der Zweck dieser Käufe bestehe darin, die geordneten Marktbedingungen wiederherzustellen. Das ist natürlich der Notenbank-Sprechen, bedeutet übersetzt in Deutsch, Scheiße, hier brennt die Hütte. Ja, aber wie konnte es überhaupt so weit kommen? Was ist da aus dem Ruder gelaufen? Sicherlich habt ihr schon mitbekommen, dass das britische Pfund schon seit Wochen stark an Wert gegenüber anderen Währungen verloren hat. Vor allem gegenüber dem US-Dollar. Hier seht ihr mal den 5-Jahres-Vergleich gegenüber der Weltreservewährung, dem mighty, mighty US-Dollar. Der natürlich gedeckt ist durch Atombomben. Und ihr seht auch eine Eskalation in den letzten Tagen, wie es nochmal richtig rapide nach unten ging. Und gerade die Bewegung in den letzten Tagen und Wochen sind natürlich keine normalen Bewegungen einer Währung. Das ist ein rapider Verfall, vielleicht sogar ein Angriff. Sowas kennt man eher von sogenannten Shitcoins oder Meme-Stocks wie GameStop und Co. Aber dass eine Währung so rasant an Wert verliert, das ist eher unüblich. Ja, Shitcoins everywhere, egal ob Dollar, Euro, Ethereum oder eben das britische Pfund. Und Gründe für diesen Wertverfall gibt es natürlich einige, die ich euch jetzt erklären möchte. Aber der Hauptgrund, das sage ich euch jetzt schon mal, war natürlich wieder die inkompetente Politik, vor allem der neuen Regierung in Großbritannien um Liz Truss. Aber natürlich auch der starke US-Dollar, der seit Wochen ja nur einen Weg nach oben kennt, macht den Währungen weltweit das Leben schwer. Hier seht ihr den Dollarindex Dixie und ein starker Dollar ist wie eine Abrissbirne, der zerstört ganze Volkswirtschaften, ganze Währungen, ganze Länder. Die Emerging Markets, die Schwellenländer, die sich in US-Dollar verschulden müssen, leiden natürlich gerade extrem unter dem starken Dollar, aber generell die Weltwirtschaft sowieso, weil wir ja Rohstoffe über den US-Dollar kaufen müssen. Noch. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, das könnt ihr dann hier finden. Und da die meisten Länder weltweit natürlich in US-Dollar verschuldet sind, kommen die auch immer mehr unter die Räder. Das seht ihr hier in diesem Chart zum Beispiel. Ihr seht den Dollarindex in schwarz und in rot den Aktienindex der Schwellenländer, der Emerging Markets. Und ihr seht, eine inverse Beziehung. Gut, jetzt ist England noch kein Schwellenland. Trotzdem führt der starke US-Dollar durch die ultra-restriktive Zinspolitik der amerikanischen Notenbank Fed für die Abwanderung von Kapital Richtung den USA. Weil klar, jetzt gibt es in den USA wieder für die Top-AAA-Staatsanleihen 3%, 4%, 5%. Und natürlich fließt dann das Geld in den sicheren Hafen der top bewerteten amerikanischen Staatsanleihen. Das macht dann natürlich den Dollar stärker und ist eine selbstnährende Spirale nach oben. Ein weiterer Punkt, der für den Absturz der britischen Währung gesorgt hat, war die eigene Regierung. Ja, ihr hört richtig, die neue glorreiche Regierung nach Boris Johnson von Liz Truss hat sich ein Fettnäpfchen nach dem anderen erlaubt. Und man kann wirklich nur sprechen von absoluter wirtschaftlicher Inkompetenz. Also zur Beruhigung, nicht nur bei uns gibt es eine historische politische Fehlentscheidung nach der anderen, absolute Hybris und Selbstgefälligkeit sowie Inkompetenz, sondern auch bei unseren europäischen Nachbarn auf der Insel. Kurz nach Antritt der neuen Regierung hatte dann der neue Finanzminister Großbritanniens die größte Steuersenkung seit 1972 angekündigt, um die Bürger zu entlasten wegen der hohen Inflation und den steigenden Energie- und Rohstoffpreisen. Das war Teil der neuen Premierministerin Liz Truss, um die Wirtschaft anzukurbeln und die Rezession zu verhindern. Doch das ging gewaltig nach hinten los. Der neue Schatzmeister, bei uns vergleichsweise mit Herrn Lindner, also Finanzminister, Kwasi Kwarteng, auch ein geiler Name quasi, ne, hatte angekündigt unter anderem eine geplante Erhöhung der Körperschaftssteuer von 19% auf 25% zu streichen. Und parallel kassierte er auch noch die Erhöhung der Sozialversicherungsabgaben. Und das bedeutet natürlich, dass dann der Staat de facto mehr Schulden machen muss. Auf Nachfrage schob Kwarteng nach, die Reaktion an den Finanzmärkten sei ihm herzlich egal. Der Markt möge reagieren, wie er wolle. Das passierte dann auch. Das Pfund stürzte weiter ab, Renditen stiegen und die Volatilität nahm extrem zu. Das verunsicherte den Markt natürlich enorm. Jetzt hatte man die Befürchtung, dass die Bekämpfung der Inflation erstmal wieder ad acta gelegt wurde, um die Finanzierung der neuen Schulden sicherzustellen. Ja, und die Schulden, die steigen von Rekord zu Rekord. Hier seht ihr die Schulden Großbritanniens, die sind bei über 2,2 Billionen Pfund. Also, wir sehen einen Staat, der schon Rekordschulden hat, der jetzt aber die Steuern senkt und neue Schulden macht. Und trotz einem AAA-Top-Rating der Ratingagenturen für die britischen Staatsanleihen hat das doch wohl den ein oder anderen Investoren weltweit verunsichert. Und es fingen die ersten Investoren an, ihre langjährigen britischen Staatsanleihen auf den Markt zu werfen. Denn diese Entwicklung bedeutet natürlich, dass die Anleger höhere Zinsen auf ihre Anleihen verlangen. Ergo, sie schmeißen dann ihre Anleihen auf den Markt. Und genau das ist dann auch passiert. Die Verunsicherung nahm zu. Anleger wussten nicht, kann das die britische Regierung in einer Rezession mit einer sinkenden Demografie tatsächlich stemmen? Sind die britischen Staatsanleihen noch so super? Sind die wirklich AAA? Gehe ich doch lieber mal in den sicheren Hafen der USA und kaufe mir da eine 10-jährige oder eine 20-jährige und bekomme sichere 3, 4 oder 5%. Und genau das ist passiert. Die ersten Investoren dumpten ihre Staatsanleihen, tauschten sie um, switchten. Und das hat natürlich dann zur Folge gehabt, dass die Kurse erstmal in den Keller gerasselt sind. Schaut euch hier mal den Chart an der 10-jährigen britischen Staatsanleihen. Das sieht genauso aus wie der britische Pfund. Und jetzt müsst ihr natürlich eines wissen, das ist ganz, ganz wichtig. Und auch dazu werde ich ein extra umfassendes, lehrreiches Video machen zum Bondmarkt, zum Staatsanleihenmarkt. Nämlich, wenn die Anleihen fallen, steigen die Zinsen. Wir haben hier eine inverse Beziehung. Das verstehen die meisten nicht, dass praktisch die Zinsen steigen für die Staatsanleihen, aber der Kurs fällt. Aber genau so ist es. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Bei den Zinsen sieht es dann so aus. Und umso höher die Zinsen für die Anleihen steigen, umso höher ist also die Ausfallwahrscheinlichkeit. Weil der Staat muss immer mehr Zinsen bezahlen, weil das Risiko steigt. Also es heißt praktisch, eine Staatsanleihe mit 70%, wie eine türkische oder eine argentinische, klingt erstmal super geil. Aber der Kurs ist sehr, sehr niedrig, weil es kaum Nachfrage gibt, weil halt die Ausfallwahrscheinlichkeit, dass Türkei oder Argentinien pleite geht, sehr, sehr hoch. Es ist also ein Gamble, es ist ein Pokerspiel, es ist wie am Roulette-Tisch. Und wir sind bei den 10-jährigen britischen Staatsanleihen auf 4,6% gestiegen, was für ein stabiles Land mit einem Top-Rating, also AAA, eher untypisch ist. Auch bei den 30-jährigen britischen Staatsanleihen, den sogenannten Gilts, oder Gilts, G-I-L-T-S, stieg der Zins auf 5%. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Thematik. Dieser dramatische Verfall der Staatsanleihen in den letzten Tagen hat sich nochmal beschleunigt und hätte beinahe eine neue Finanzkrise ausgelöst. Warum? Weil diese langjährigen Staatsanleihen vor allem von großen Pensionskassen gehalten werden müssen. Denn einige dieser Fonds fallen die Kategorie LDIs, Liability Driven Investment Funds. Diese haben in Großbritannien ein Volumen von 1 Billion Pfund, also 1000 Milliarden Pfund. Diese Fonds kaufen vor allem langjährige Staatsanleihen, hinterlegen sie bei der Bank of England als Sicherheit, bekommen dafür neues Geld und kaufen mit diesem Geld wieder langjährige britische Staatsanleihen. Und dann, jetzt kommt's, hinterlegen die wieder bei der Bank of England, bekommen neue Liquidität, neues Geld, nehmen das Geld und ihr kommt niemals drauf hin, was sie jetzt investieren, in Lego. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Sie investieren wieder in langjährige britische Staatsanleihen. Und so geht es einfach immer und immer wieder. Täglich grüßt das Murmeltier. Und natürlich würde man jetzt auf den ersten Blick sagen, das klingt irgendwie ein bisschen wie ein Schneeballsystem. Ist es auch. Und jetzt kollabiert es eben. Und aus dem Grund sind die Pensionskassen extrem geleveraged, also haben unglaublich viele Staatsanleihen in ihren Portfolios und kamen deswegen jetzt auch so in die Krisenzone hinein und standen kurz vor dem Kollaps. Und irgendwann beleiht man halt die letzte Runde in diesem Karussellspiel und kauft damit dann andere Vermögenswerte. Und das Ganze läuft über den sogenannten Repo-Markt. Wer nicht weiß, was der Repo-Markt ist, dazu habe ich ein sehr wichtiges Video gemacht. Das könnt ihr hier anschauen. Unbedingt sehenswert und gerne natürlich auch kräftig teilen. Übrigens, ihr könnt dieses Video natürlich auch als Podcast hören. Ich habe einen Podcast. Einfach mal vorbeischauen bei Anchor, bei iTunes und wo das überall ist. Einfach abonnieren. Würde mich freuen, wenn ihr auch eine positive Rezension schreibt zum Podcast, damit möglichst viele Menschen finanzielle Intelligenz da draußen erreichen. Und da die Zinsen auf die britischen Anleihen stiegen, aber die Kurse fielen, kamen die Pensionskassen immer mehr in die Bredouille, denn ihre Sicherheiten wurden immer weniger wert. Und sie mussten irgendwann nachschießen, der sogenannte Marching Call, weil der Wert der Sicherheiten einfach nicht mehr gegeben war und war über der Kreditsumme. Und dann, wenn der Marching Call ausgerufen wird, müssen die Gläubiger müssen die Pensionskassen Geld nachschießen. Und das können sie natürlich nur, indem sie dann ja Sachen aus ihrem Depot verkaufen. Da sie halt vor allem britische langjährige Staatsanleihen haben, hätten sie diese auf den Markt werfen müssen. Und haben sie auch teilweise gemacht. Das hat aber natürlich die Abwärtsspirale weiter beschleunigt. Die Zinsen sind weiter gestiegen und die Kurse für die Anleihen sind weiter gesunken. Also eine sich selbst nährende Todesspirale. Und irgendwann gab es keinen einzigen Käufer weltweit mehr, der auch nur irgendwie nur eine einzige Staatsanleihe der Briten mit der Kneifzange anfassen wollte. Der Markt war de facto tot. Und wäre die Bank of England nicht eingeschritten, hätte es de facto keinen weiteren Käufer mehr gegeben. Die Anleihen wären auf null gefallen und die Zinsen wären explodiert. Man hätte mit 7-8% Zinsen ungefähr rechnen müssen, was dann ja in so eine Kategorie von, was weiß ich, San Marino oder so passt. Und deswegen musste die britische Notenbank eingreifen, denn ohne die Intervention hätten 90% der britischen Pensionsfonds keine Sicherheiten mehr gehabt, sie wären vernichtet worden. Und wie volatil, wie spektakulär diese Tage waren, zeigt natürlich auch, dass man innerhalb von wenigen Stunden 30% mit den schnöden, langweiligen britischen Staatsanleihen hätte machen können. So viel mal zur Volatilität bei Bitcoin. Lol. Um nochmal zu betonen, es ging hier um 1 Billion Pfund. Der gesamte globale Markt der Pensionskassenindustrie hat ein Volumen von 35 bis 40 Billionen Dollar. Davon sind fast 10% in der britischen Pensionsindustrie. Also man spricht von 4 Billionen Dollar oder 120% des britischen BIP. Also die Pensionskassen in Großbritannien sind größer als das, was die Wirtschaft in einem Jahr in Großbritannien erwirtschaftet oder an Waren und Dienstleistungen produziert. Und damit steht Großbritannien fast ganz, ganz oben, wie ihr hier seht. Es gibt noch weitere Beispiele, wie zum Beispiel Australien hat 128,7%, Island 194%, klingt auch nicht wirklich gesund. Niederlande sind 210%. Schweiz 150%, Deutschland moderat 8,1% und die USA mit 95,8%. Also klar ist, hätte die Bank of England nicht interveniert, wären zwei große Pensionskassen in Großbritannien umgekippt und dann hätte es wahrscheinlich eine Kettenreaktion gegeben. Man hätte wahrscheinlich auch andere Pensionskassen angesteckt, die Verunsicherung, die Verwerfungen, die Volatilität hätte zugenommen. Wahrscheinlich hätte es auch Pleiten gegeben in anderen Ländern. Und das war ja nur ein Teil der Geschichte von letzter Woche, denn der Stress im Finanzsystem wird immer greifbarer, wird immer deutlicher, überall bröckelt's, überall werden die Risse immer klarer. Nicht nur warnt die EU vor Blackout und Versorgungsunsicherheiten, nein, sondern auch hier in der Eurozone knarzt es an allen Ecken und Enden. Die Stresssymptome werden immer offensichtlicher. Nicht nur haben wir eine Übersterblichkeit generell, sondern auch eine Übersterblichkeit bei den Unternehmen. Immer mehr Unternehmen strecken die Flügel. Und hier sehen wir die EZB und Frau Lagarde, wie sie vor ja, ernsten Risiken des Finanzsystems warnen. Vor allem Italien macht große Sorgen. Ja, nicht nur wegen der Wahl um Meloni, nein, vor allem auch, weil die Schuldenspirale in Italien immer größer wird. Wir sehen hier, wie der Zinsspread zwischen den Anleihen Deutschlands und Italiens immer weiter auseinandergeht. Aber klar, natürlich hat die EZB schon angekündigt, dagegen zu halten mit dem neu angekündigten Programm TPI. Dies heißt Transmission Protection Instrument und bedeutet nichts anderes, wie dass die EZB wieder unerlaubterweise Staatsanleihen aufkauft und hat es auch schon getan. Man hat gute Staatsanleihen aus Deutschland oder Niederlanden verkauft, um dann Schrottanleihen aus Südeuropa wieder ins Depot aufzunehmen. Also vor allem von Italien, Griechenland, Spanien, Portugal. Und so weiter. Dazu kann ich euch herzlich mein Video über den Euro inklusive Herr der Ringe-Feeling empfehlen, nämlich hier müsst ihr unbedingt anschauen. Zusätzlich kamen dann noch gegen Ende der letzten Woche noch die Gerüchte auf, dass es ein kriselndes, großes Investmenthaus gäbe, welches wirklich am Wanken wäre. Und ja, ein, zwei Anrufe und es war relativ schnell geklärt und auch Twitter war relativ schnell voll. Man wusste es ist die Credit Suisse in der Schweiz. Und schon gingen die Gerüchte um, dass Credit Suisse zur nächsten Lehman werden würde. Ach, kleiner Funfact an der Seite, bei der Recherche für dieses Video musste ich feststellen, dass der Präsident des Verwaltungsrates der Credit Suisse mit Nachnamen tatsächlich Lehmann heißt. Also vielleicht ein böses Omen. Fakt ist aber, dass die Aktie seit Jahresbeginn schon 50% an Wert verloren hatte. Grund hierfür waren die zahlreichen Eskapaden und Skandale im Investmentbanking der Credit Suisse. Immer mehr Händler befürchteten einen Kollaps des Geldhauses in Zürich am Paradeplatz und das ließ auch die sogenannten Kreditausfallversicherungen CDS, Credit Default Swaps, in immer neue Höhen steigen, welche dann anzeigen, wie wahrscheinlich eigentlich de facto eine Pleite eines Instituts erwartet wird. Also am Markt stiegen die Prämien für die Absicherung von Ausfallverlusten mit der Unternehmensanleihe der Credit Suisse in immer neue Rekordhöhen. Ich möchte euch auch hier mal einen Chart zeigen und zwar aus meinem vorletzten Buch der größte Crash aller Zeiten. Mein Favorit ist nach wie vor natürlich auch die Deutsche Bank. Und auch da gab es ein Gerücht, dass die Deutsche Bank ebenfalls in der Bredouille ist. Und hier seht ihr mal, die Deutsche Bank damals hatte eine Bilanzsumme von 1,35 Billionen Euro bei einem Eigenkapital von gerade mal 64 Milliarden Euro. Das ist der kleine Punkt da unten. Und die Derivate bei über 40 Billionen Euro. Die deutsche Jahreswirtschaftsleistung ist nur ein Zehntel von dem, was die Deutsche Bank an Derivaten im Portfolio hat, nämlich gerade mal 3,39 Millionen. Und die Möglichkeit einer Ansteckungsgefahr im Bankensektor sehen offenbar längst auch die Aufsichtsbehörden. Denn der Europäische Ausschuss für Systemrisiken gab am vergangenen Donnerstag dann eine allgemeine Warnung heraus. Der Ausschuss hat nach eigenen Angaben eine Reihe schwerwiegender Risiken für die Finanzstabilität festgestellt. Die jüngsten geopolitischen Entwicklungen hätten die Wahrscheinlichkeit dafür sogar noch weiter erhöht. Finanzielle Intelligenz könnt ihr übrigens auch lesen, und zwar in Buchform mit meinem neuesten Bestseller Die größte Chance aller Zeiten. Und natürlich unserem kostenlosen Newsletter mit spannenden Analysen und Prognosen zu Bitcoin, Gold und den Finanzmärkten. Einfach abonnieren unter friedrich-partner.de. Ich meine, wenn du Abonnent bist in diesem Kanal, dann wisst ihr das schon lange, dass sich hier was anbahnt. Und wenn du noch kein Abonnent bist, dann Abo dalassen. Reuters berichtet dann auch, dass natürlich die britische Aufsichtsbehörde, weil dort Credit Suisse sehr aktiv ist, als auch die schweizerische Aufsichtsbehörde, die FINMA, das ganz genau beobachten und ja, analysieren, um notfalls dann eingreifen zu können. Also man kann auf gut Deutsch sagen, die Hütte brennt. Es ist einiges in die Schieflage geraten. Interessanterweise hatte der perfekte Kontraindikator, nämlich die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen, ehemalige Sharewoman oder Share von der amerikanischen Notenbank FED, gesagt, dass die Märkte doch gut funktionieren. Da kann man sich wirklich nur fragen, in welcher Welt lebt Janet Yellen eigentlich? Hat sie sich mal die Zinsen auf die US-Staatsanleihen angeschaut oder den Hypothekenmarkt in den USA? Ich meine, schaut euch diese Charts an. Ihr seht hier die 2-jährigen US-Treasuries und die 10-jährigen US-Treasuries. Das ist purer Wahnsinn, was da gerade passiert. Das ganze System ist im Stressmodus. Vor allem mit welchem Tempo hier die Zinsen steigen und die FED gleichzeitig immer hawkischer wird, also immer mehr auf die Bremse drückt, Zinsen erhöht und Geld aus dem System zieht. Das ist ein historisch einmaliges Notenbankexperiment, was meiner Ansicht nach nicht gut enden wird. Und der folgende Chart bringt es auf den Punkt und macht deutlich, wie die Zinsen in den USA auf breiter Front in diesem Jahr angestiegen sind. Hier seht ihr in Rot die Zinsen im letzten Jahr und in Blau, wo sie aktuell stehen, für die verschiedenen Laufzeiten. Aber wie lange kann dieses Spiel noch funktionieren, bevor was bricht? Und ich möchte mal daran erinnern, in den letzten Zinserhöhungszyklen ist immer irgendwas passiert, ist immer irgendwas kaputt gegangen, und so wird es auch dieses Mal sein. Und schaut euch diese Bewegung bei den 30-jährigen Hypothekenzinsen an. Vor allem von wo wir kommen. Wir waren kurz über 7%. Im letzten Jahr waren wir noch unter 3%. Dahingehend ist es nur eine Frage, bis der Häusermarkt in den USA implodiert und die Preise gehen schon Richtung Süden. Es ist schon einiges an Tumult am Markt zu spüren. Das sieht man auch daran, dass auf Google gerade die Suchanfragen nach Immobiliencrash auch exponentiell steigen. Also, das von der FED angekündigte Soft Landing ist definitiv vom Tisch. Ganz im Gegenteil, es wird wohl ein Hard Landing oder ein Crash. Und das sehen mittlerweile auch große Investoren so, wie zum Beispiel Stanley Druckenmiller, einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten. Er prognostiziert jetzt ganz klar ein Hard Landing, also ein Crash der US-Wirtschaft. Und er sagt, es ist gerade keine Zeit, risikoaffine Assets zu besitzen, also Tech-Aktien oder Kryptowährungen und so weiter. Und auch wenn wir jetzt vielleicht eine Gegenbewegung am Markt sehen werden, wovon ich ausgehe, wird die vielleicht nur 1, 2 oder 3 Wochen anhalten, um dann in noch tiefere Regionen abzusteigen. Aus all dieser Gemengelage ist es natürlich verständlich, dass jetzt immer mehr Investoren, aber auch dann ja Institutionen nach dem Pivot, nach der Zinskehrtwende schreien, wie in Großbritannien, zuletzt sogar die UN. Ja, ihr hört richtig, die UN hat hier ganz klar im Wall Street Journal gesagt, dass man sofort die Zinserhöhungen stoppen müsse, weil sonst das ganze System in die Knie geht. Aber die Notenbank wird sich nicht beirren lassen. Sie wird ihren Weg, die Bekämpfung der Inflation, erstmal weiter aufrechterhalten. Eine Kehrtwende der US-Notenbankpolitik wird es wahrscheinlich erst im Jahr 2023 geben. Hier lustiger Comic auch. No, stop hiking rates. You're literally going to plunge the global economy into a depression. Und die FED erstmal plus 75 Basispunkte. Ja, sehen wir gerade den größten Notenbankfehler aller Zeiten, so wie es viele momentan erwarten? Übertreibt es die FED nach oben? Hiked sie die Weltwirtschaft in eine Rezession und vielleicht sogar Depression? Die Chancen stehen tatsächlich nicht schlecht. Und wir sind sicher einig, die Notenbanken, vor allem die Fed, aber natürlich auch vor allem die EZB, haben in den letzten Jahren doch eher geschlafen, vor allem letztes Jahr. Sie hätten schon längst anfangen sollen, eigentlich die Zinsen langsam zu erhöhen, haben sich aber nicht getraut. Und jetzt fällt ihnen das ganze Schlamassel auf die Füße und damit auch uns. Wir erinnern uns, sie haben immer wieder gesagt, ja, die Inflation ist nur temporär, also transitory und nur niedrig und es kommt schon wieder runter und so weiter. Pustekuchen. In Deutschland sind wir jetzt bei 10%, zweistellig, und es wird auch weiter nach Norden gehen. Jetzt kamen die Zahlen raus für die Nahrungsmittelpreise in Deutschland 18,7% nach oben. Die Erzeugerpreise 45,8%, und die Erzeugerpreise sind immer ein Vorindikator für die Inflationserwartungen. Das heißt, wenn die um 45,8% steigen, Rekordniveau, höchste Steigerung seit der Datenerhebung, bedeutet das, dass die Inflation in Deutschland noch lange nicht ihr Hoch gesehen hat und damit natürlich uns alle weiter belastet. Und das ist natürlich auch dann die Rezeptur oder die Grundlage für sozialen Unfrieden, aber wahrscheinlich dann auch für weitere Umverteilung und noch mehr Sozialismus. Aber auch da immer wieder erinnern, ne? Linke Tasche, rechte Tasche, wenn der Staat uns 10 Euro schenkt, muss er irgendwo anders 100 Euro herbekommen, entweder durch Steuern oder eben durch Schulden, für die auch wir wieder haften. Ja, und so wie die Notenbanken zu lange gewartet haben, werden sie jetzt wahrscheinlich den gleichen Fehler wieder machen, so ein Déjà-vu, ne? Nur in die andere Richtung, nämlich zu lange weiter hiken, bis das System bricht. Und darauf musst du vorbereitet sein. Also fassen wir mal zusammen zum Abschluss das Fazit. Wir standen tatsächlich am letzten Mittwoch, den 28. September 2022, kurz vor einem zweiten Lehman. Und die Frage, die du dir stellen musst, warst du vorbereitet? Hattest du deine Schäfchen im Trocknen? Hattest du genug Geld auf der Seite? Hattest du schon die ersten Investments getätigt? Hattest du physisches Gold, physisches Silber, Diamanten, Gold, Aktien, Bitcoin etc.? Hätte die Bank of England nicht eingegriffen, wäre es zu einem Kollaps gekommen. Und die Pensionsvermögen von Millionen Briten hätte sich in Luft aufgelöst. Aber mit der Rettung, mit den 65 Milliarden Pfund, hat man lediglich sie wieder teuer Zeit erkauft. Man hat die Probleme nicht gelöst, man hat sie in die Zukunft verschoben. Mit Geld überdeckt, in der Hoffnung, dass jetzt irgendwann verschwinden. Also, das Schneeballsystem läuft erstmal weiter. Aber wir alle wissen, Schneeballsysteme sind zum Scheitern verurteilt und werden irgendwann scheitern. Und davor musst du dich schützen. Und spannend auch, wie schnell man von QT auf QE gewechselt ist. Also die Briten haben jetzt sofort mal ihre komplette Notenbankpolitik über den Haufen geworfen. Ach, Inflation, whatever. Jetzt müssen wir erstmal die Bürger retten und die Pensionskassen retten und sind wieder aktive Käufer von Staatsanleihen. Also da sehen wir, wie schnell es passieren kann. Deswegen ist es so wichtig, jetzt schon die Investments zu haben, die man benötigt, um in einer Krise zu überstehen, um in einer Krise zu überleben. Das heißt, ihr müsst Sachwerte haben. Ich habe viele Videos dazu gemacht. Ihr braucht physisches Gold und Silber. Ganz wichtig. Ihr braucht Bitcoin. Aber immer in Tranchen einsteigen, weil die Preise werden in der Rezession generell noch weiter runtergehen. Aber die letzten Tage und Wochen haben gezeigt, wie fragil, wie anfällig das System doch ist. Und dass wir uns immer mehr zubewegen auf eine Eskalation. Geopolitisch natürlich auch, aber auch sozial, aber vor allem auch wirtschaftlich und finanziell. Das Geldsystem, das Fiat-Geld-Betrugssystem ist im Endspiel. Und ich kann es nur nochmal betonen, es ist so wichtig, dass ihr in Sachen investiert, die außerhalb des Bankenkreislaufs sind, die ihr physisch anfassen könnt, die ihr selbst verwahrt. Also Gold, Silber kann man noch im anonymen Tafelgeschäft kaufen. Video findet ihr hier. Bitcoin, ganz klar, in Tranchen, weil der Preis kann noch sehr volatil bleiben und wird wahrscheinlich auch noch weiter runtergehen, wenn die Rezession zuschlägt und der Dollar weiterhin stark bleibt. Aber jetzt schon eine kleine Tranche unter 20.000 Euro zu kaufen, ist auf jeden Fall langfristig sinnvoll. Wer das Geld hat, Diamanten, kann man auch noch anonym im Tafelgeschäft erwerben. Habe ich auch ein Video dazu gemacht. Und wir alle spüren doch, dass dieser Paradigmenwechsel, diese Zeitenwende im vollen Gange ist. Die Risiken sind immer weiter angestiegen und sind gewaltig. Ihr braucht eine Lebensversicherung außerhalb dieses Finanzsystems, falls der Tag X kommt. Und denkt immer daran, dass solche Ereignisse so passieren. Ich meine, sind wir doch mal ehrlich. Wer von euch war denn am Mittwoch bewusst darüber, dass das System kurz vor dem Kollaps stand? Bitte mal in die Kommentare schreiben. Wärst du vorbereitet gewesen? Hattest du dann Gold, Silber, Aktien, Diamanten, Bitcoin schon? Und natürlich wollen manche einen absoluten Tiefpunkt bei Bitcoin erreichen, aber keiner wird ihn erreichen, auch ich nicht. Es geht immer darum, ungefähr richtig zu liegen. Weil die Frage ist dann auch, wenn dann dieses exponentielle Ereignis eintritt, kann man dann überhaupt noch Bitcoin kaufen? Oder Geld abheben? Oder Gold kaufen? Oder explodieren die Preise dann wie bei den Staatsanleihen der Briten? Aus dem Grund predige ich immer und immer wieder in den letzten Jahren, bitte betreibt Vorsorge. Vorsorge ist besser als Nachsorge, weil solche Ereignisse kommen urplötzlich und erwischen 99% auf dem falschen Fuß. Und die Ereignisse in England haben uns gezeigt, dass wenn etwas passiert, die Notenbanken sofort eingreifen müssen und ihre komplette Notenbankpolitik über den Haufen werfen. Weil bevor das System auseinanderkracht, werden sie natürlich nochmal Geld drucken. Und dieses Gelddrucken wird dann nochmal zu einem richtigen Boom führen. Und wir sehen es ja, dass dann auch die Aktienmärkte erleichtert reagieren, dass hier ein Pivot stattgefunden hat, dass die UN endlich den Börsen, den Aktienmärkten zur Seite tritt und sagt, hier, es geht wieder aufwärts. Ich meine, wie absurd, dass die UN die Fed bittet oder bettelt vielmehr, dass sie die Zinserhöhungen stoppt. Das zeigt, wie viel Stress im System ist. Also, die Kehrtwende kann auch in den USA oder bei der EZB schneller kommen, als ein mancher erwartet. Meiner Ansicht nach werden wir aber noch einiges Blut die Straßen runterfließen sehen, bevor die Fed dann ihren Pivot tatsächlich macht. Jetzt würde mich aber deine Meinung interessieren. Was glaubst du denn? Glaubst du, England war erstmal die Ausnahme? Oder werden EZB und Fed bald folgen? Die Fed hat ja angekündigt, die Zinsen bis Ende des Jahres 2023 auf 4,5-5% zu erhöhen. Glaubst du, sie schafft es oder wird sie vorher schon die Rückkehr machen? Wie bist du vorbereitet? Habt ihr schon Edelmetalle? Habt ihr schon Bitcoin, Diamanten, Aktien und so weiter? Das würde mich alles wirklich interessieren. Oder glaubt ihr, wir sind schon so weit wie hier von Game of Thrones? Winter is coming statt Winter is coming. Beides kommt, aber ihr müsst vorbereitet sein. Meine Intention ist es, dass wir gemeinsam gut durch die kommende Geldkrise, Fiat-Krise kommen, dass ihr eure Kaufkraft, euer Vermögen schützt für die Zeit danach, die glorreich wird. Aber jetzt kommt erstmal Winter und dann kommt Brinter und dann kommt der Mega-Winter. Und das ist genau die Einteilung, die ich erwarte. Ich bin auf eure Meinung gespannt und freue mich natürlich über euer Feedback. Lasst ein Abo da. Daumen nach oben, teilt das Video kräftig. Es ist extrem wichtig zu wissen, dass es jederzeit passieren kann. Und wenn ihr weitere Fragen habt, kommt gerne auf meinen Kanal beziehungsweise schaut bei Twitter vorbei oder natürlich auf meiner Webseite friedrich-partner.de, wo wir ja maßgeschneiderte Strategien zur Vermögenssicherung für Kunden in der Honorarberatung bauen. Gerne wurde ich ja immer wieder früher diffamiert und stigmatisiert als Untergangsprophet, Schwarzmaler, Crashprophet. Und jetzt ist die ganze Scheiße, die ich seit Jahren ankündige und jeden eigentlich darauf vorbereitet habe, da passiert und auf einmal ist es eigentlich allgemeingut. Es steht in jeden Nachrichten hier. Die EU empfiehlt zu preppern, Vorsorge zu betreiben. Die Bank of England rettet die Pensionskassen vor dem Kollaps. Die Börsen crashen. Und nochmal, ich will nicht Recht behalten, ich hätte lieber Unrecht. Aber das ist ja erst der Anfang. Es wird noch viel, viel mehr kommen. Und in der Zwischenzeit ist man damit kein Schwarzmaler mehr, sondern leider Realist. Und deswegen freut es mich natürlich umso mehr, dass du mir gefolgt bist, dass du treu bist und dass du hier Abonnent bist. Empfehlt mich weiter, weil diese Aufklärung ist essentiell. Wir brauchen finanzielle, intelligente Bürger und das geht nur, indem sie Mündigkeit erlangen und wissen, wie das Geldsystem funktioniert. Und wenn sie das Geldsystem verstehen, können sie sich vorbereiten, können sich schützen und können ihr Wissen auch weitergeben, so dass wir immer mehr werden. Und mir ging es nie darum, Angst zu erzeugen. Mir ging es immer darum, wie ein Navigationssystem vor Gefahren zu warnen. Und ich lese es ja immer und immer wieder, wie viele Leute sagen, Mensch, scheiße, du hast Recht behalten. Fuck, das hast du in deinem Buch geschrieben, in dem Video gesagt, in dem Tweet und so weiter. Deswegen folgt mir auf allen Kanälen, egal ob auf Twitter, Instagram oder TikTok oder eben hier auf YouTube, damit ihr gut vorbereitet seid, weil das ist meine Intention, das ist meine Nächstenliebe, dass ich meine Mitmenschen so gut wie möglich vorbereite auf das, was kommen wird. Und leider muss ich euch sagen, wir sind immer erst noch am Anfang. Und denkt immer daran, trotz dem ganzen Wahnsinn und dem schnöden Mammongeld, leben wir gerade wirklich in historischen Zeiten. Wir leben Geschichte. Was jetzt passiert, ist in 10, 20 Jahren in den Geschichtsbüchern. Und aus dem Grund ist es wichtig, dass du auf der richtigen Seite der Geschichte stehst. Und das wirst du, das werden wir. Wegen dir, weil du ein Multiplikator bist, ein mündiger Bürger bist, eine aufgeweckte Seele bist und dein Wissen weitergibst und diesen Kanal teilst, ist die Welt da draußen besser, als wir nur glauben. Herzlichst, euer Marc. Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ihr findet mich bei YouTube, Twitter und Instagram unter MarcFriedrich7. Für Lob, Kritik oder Themenvorschläge schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast@marc-friedrich.de. Empfehlt den Podcast natürlich gerne weiter. Über eine positive Rezension bei Apple, Spotify und Co. freue ich mich natürlich mega. Weitere Informationen zu mir findet ihr unter marc-friedrich.de und zur Honorarberatung unter friedrich-partner.de. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Marc.